Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Herzlich willkommen. Die Länder und Kommunen sind überlastet wegen der vielen Flüchtlinge und dabei ist illegale Migration ein Teil des Problems. Brandenburg fordert deswegen stationäre Grenzkontrollen durch die Bundespolizei. Doch Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht diese Kontrollen bisher allerdings kritisch. Nun hat sie sich an der deutsch-polnischen Grenze ein Bild gemacht. Ob sie ihre Meinung geändert hat, das hat Landespolitikreporterin Amelie Ernst gefragt.
Eine gute Stunde dauert das Gespräch der Bundesinnenministerin mit ihren Ressortkollegen aus Polen, Sachsen und Brandenburg. Und nach dieser Stunde steht für Nancy Faeser fest, es wird vorerst keine stationären, also permanenten Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze geben. Aber dafür häufigere Schleierfahndungen im Umfeld der Grenze.
Ich bin sicher, dass wir jetzt, indem wir die Grenzkontrollen verstärken, Personal hier vor Ort verstärken, die gemeinsamen Kontrollen auch in Zügen, auch bei Binnenflugverkehr, dass sie dazu führen werden, dass wir jetzt dem neuen Migrationsdruck auch gemeinsam Herr werden.
Davon sind die beiden Vertreter der CDU-geführten Innenministerien von Brandenburg und Sachsen nicht überzeugt. Angesichts steigender Flüchtlingszahlen brauche es an den deutsch-polnischen Grenzübergängen endlich Kontrollen wie an der Grenze zwischen Bayern und Österreich, fordert Brandenburgs Innenstaatssekretär Markus Grünewald.
Wenn Sie die illegalen Aufnahmen sehen, also das, was man als sogenannte Aufgriffsfälle der Bundespolizei bezeichnet, dann haben wir die Situation gehabt, dass wir im Februar noch 200 hatten, dass wir im März 500 hatten und dass wir im April schon deutlich über 900, fast 1000 hatten. Und wir haben den Mai noch nicht ganz rum. Das sind tatsächlich dramatische Zahlen.
Doch permanente Kontrollen an der Grenze könnten auch permanente Staus und Behinderungen für den Handel bedeuten, befürchtet man auch auf polnischer Seite. Sachsens CDU-Innenminister Armin Schuster versucht, diese Ängste zu zerstreuen.
Wir fordern ja keine Vollkontrolle wie zu Corona-Zeiten. Deswegen befürchte ich auch nicht die Staus. Das, was die Bundespolizei seit 8 Jahren an der bayerischen Grenze wunderbar beherrscht.
Doch solche Kontrollen hält auch die polnische Seite derzeit nicht für das richtige Mittel. Gemeinsame Schleierfahndung im Grenzgebiet ja, sagt der stellvertretende polnische Innenminister Bartosz Grodecki. Doch er und die polnische Regierung setzen vor allem auf mehr Rückführungen von Geflüchteten in ihre Heimat. Länder und auf den Schutz der EU-Außengrenzen.
Wir müssen weiterhin unseren gemeinsamen Schengen-Raum beschützen, weil ohne verstärkten Außenschutz wird auch dieses System nicht so funktionieren, so wie wir es kennen. Wir müssen die Zusammenarbeit verstärken, auch im Bereich der Rückführung, und so können wir weiterhin wirksam funktionieren.
Besser schon an der Grenze zurückweisen, als später aufwendig in die Heimatländer zurückführen. Die CDU-Innenressorts aus Brandenburg und Sachsen bleiben bei ihrer Forderung nach stationären Grenzkontrollen. Sollte die Zahl der Geflüchteten weiter steigen, dann werde man die Bundesinnenministerin erneut daran erinnern.
Brandenburg-Reporterin Amelie Ernst über den Besuch der Bundesinnenministerin an der deutsch-polnischen Grenze. Die Debatte um stationäre Grenzkontrollen, die wird wohl weitergehen. Und wenn die Flüchtlinge dann erstmal hier sind, egal ob legal oder illegal, dann müssen sie auch untergebracht werden. Und zwar so lange, bis geklärt ist, ob sie hier bleiben können oder ausreisen müssen. In Berlin gibt es deswegen schon länger das Aufnahmezentrum am früheren Flughafen Tegel. Und der soll länger genutzt werden als bisher geplant. Das gab der Senat nach dem ersten Treffen der neuen Senatstaskforce bekannt, die die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen koordinieren soll. Landespolitikreporterin Sabine Müller dazu.
Klein und schmal steht Natalia aus der Ukraine vor der engen Kabine im Ankunftszentrum, wo sie mit ihrer Familie wohnt. Seit 6 Monaten, wie sie uns erzählt, weil sich die Registrierung ihrer beiden Söhne endlos hinziehe. Noch ist hier in den Leichtbauhallen hinter dem ehemaligen Terminal C Platz. Aktuell sind 2.800 der 4.500 Plätze belegt. Aber spätestens im August wird es wohl komplett voll sein, so die Erwartung. Daran, das Zentrum im Laufe der nächsten Monate herunterzufahren, ist nicht zu denken.
Wir gehen davon aus, dass wir Tegel weit über 2023 hinaus brauchen werden,
sagt Integrationssenatorin Chansel Kiesel-Tepe nach dem ersten Treffen der neuen Taskforce Flucht und Asyl. Wie lange genau, sagt sie nicht. Neben ihr steht der regierende Bürgermeister Kai Wegner, der eine pragmatische Politik versprochen hat und jetzt mit Blick auf Flüchtlingsfragen fordert.
Wir müssen weg von diesem Wunschdenken. Wir müssen alles einem Realitätscheck unterziehen.
Dazu gehört für ihn in der Unterkunft in Tegel schnell echten Unterricht für 1.600 Kinder anzubieten. Denn zeitnah werde es für sie keine regulären Schulplätze geben. Wegner versichert, Berlin werde es packen, in diesem Jahr bis zu 12.000 zusätzliche Flüchtlinge und Asylbewerber unterzubringen und zu integrieren. Das wirkt sehr optimistisch, denn gesichert sind bis Jahresende bisher nur 3.200 neue Unterbringungsplätze. Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten.
Es wird natürlich im zweiten Halbjahr 2023 enorm hart für uns alle, da die passenden Gebäude zu finden.
Für uns alle, das meint nicht nur den Senat, sondern schließt auch die 12 Bezirke mit ein. Von deren Aufnahmebereitschaft hängt viel ab. Bisher machen sich da einige einen recht schlanken Fuß, etwa Friedrichshain-Kreuzberg oder Reinickendorf. Der Senat will sie unter anderem mit besserer Kommunikation überzeugen, mehr zu tun. Aber nicht nur das. Senatorin Kizetepe spricht auch von finanziellen Anreizen. Details nennt sie nicht. Erste konkrete Ergebnisse verspricht die Taskforce fürs nächste Treffen, das vermutlich Ende Juni stattfindet.
Landespolitikreporterin Sabine Müller über das erste Treffen der Taskforce Flucht und Asyl des Berliner Senats. Wir sind Burg. So heißt der neue Imagefilm der Spreewaldgemeinde. Mit dem Film soll ein Zeichen gesetzt werden, und zwar für Weltoffenheit und Toleranz. Hintergrund sind die rechtsextremen Vorfälle an der Oberschule in Burg, die Lehrer in einem Brandbrief öffentlich gemacht hatten. Der Film ist erstmals im Vorprogramm der traditionellen Spreewälder Sagennacht am Pfingstwochenende gezeigt worden. Und RBB-Reporter Daniel Masto war bei der Präsentation am Pfingstmontag in Burg dabei.
Es ist kurz nach 18 Uhr. Die Tore zum Festplatz am Bismarckturm in Burg öffnen sich. Die Besucher, viele Einheimische und Touristen wirken entspannt und gut gelaunt. Angesprochen auf die rechtsextremen Vorfälle an der Burger Oberschule, die bundesweit für Schlagzeilen sorgen, haben viele von ihnen eine klare Meinung.
Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass man damit an die Öffentlichkeit geht, weil ich weiß selber, dass Lehrer oder Schulen an sich es immer alles runterdrücken und sagen, an unserer Schule passiert sowas nicht. Und deswegen finde ich es richtig.
Wenn eben so eine Vorfälle sind, die eben aufgetreten sind, dafür kann ja praktisch nicht die ganze Gemeinde. Passiert leider Gottes überall.
Ob das jetzt ein Imageverlust für Burg ist, kann ich mir nicht vorstellen, weil es sind in anderen Orten gleiche Probleme. Es sind meistens nur Einzelpersonen, wo es dann so hochkocht.
Doch nach dem Brandbrief von zwei Lehrkräften der Oberschule Burg ist die Gemeinde in den öffentlichen Fokus geraten. Mit einem Imagefilm soll das wirkliche Burg aus Sicht der Gemeinde dargestellt werden, erklärt Jessica Ziebe von der Amtsverwaltung.
Wir wollen uns mit unserem Statement ganz klar gegen jegliche Form von Diskriminierung, Extremismus und Ausgrenzung auch wirklich äußern.
In dem Kurzfilm kommen Bürger, Vereine, Firmen und Unternehmer aus Burg zu Wort. Hier bei der Sagennacht wird der 4,5 Minuten lange Kurzfilm erstmals dem Publikum auf einer Videoleinwand gezeigt. Am Ende des Films gibt's großen Beifall.
Wir sind Burg.
Das kam überzeugend rüber, wofür die Bürger und Bürgerinnen hier stehen. Ich denke, das kam auch an, also hat der Beifall gezeigt.
Interessant, und es ist eben gut, dass eben alle sich eben äußern dazu.
Man muss darüber reden, denn es muss unbedingt, glaube ich, was gemacht werden. Es macht einem schon Angst, weil ich immer sage, es fing alles schon mal so an und das macht einem Sorge.
Dieser Imagefilm ist ab sofort unter anderem auch auf der Internetseite des Amtes Burg zu sehen.
Von RBB-Reporter Daniel Masto über den Imagefilm der Spreewaldgemeinde Burg. Dass eine U-Bahn mal kurz auf den Bahngleisen zwischen zwei Haltestellen zum Stehen kommt, das ist nichts Ungewöhnliches. Meist geht es ja nach wenigen Minuten weiter. In der Nacht zum Montag war das in der U8 in Berlin-Kreuzberg allerdings anders. Zwischen Moritzplatz und Cottbusser Tor stand die U-Bahn offenbar so lange außerplanmäßig still, dass Fahrgäste eigenmächtig die Türen öffneten und auf den Gleisen zum nächsten Bahnhof liefen. Ein 25-Jähriger erlitt dabei einen Stromschlag und musste ins Krankenhaus. Der Fall zeigt, unbefugt auf Bahngleise zu klettern, ist extrem gefährlich. RBB-Reporterin Ann-Christine Schenten dazu.
Wenn eine Bahn länger mitten im Gleis stecken bleibt, dann liegt es eigentlich an der Fahrerin oder dem Fahrer, gemeinsam mit der Leitstelle eine Evakuierung zu veranlassen. Soweit ist es in der Nacht zum Montag aber scheinbar nicht gekommen. Ohne Aufforderung sollte man allerdings nie eine steckengebliebene U-Bahn verlassen, sagt der Sicherheitsbeauftragte der BVG, Nikolai von Hübenet.
Also die Fahrgäste werden, wenn es erforderlich sein sollte, immer von unserem Fahrpersonal aufgefordert dazu, den Zug zu verlassen auf der freien Strecke. Also das sollte man niemals ohne eine solche Aufforderung tun. Und dann wird unser Fahrpersonal die Fahrgäste zum nächsten Bahnhof oder zum Notausstieg, wenn ein Bahnhof nicht erreichbar ist, hinführen. Quasi wie so eine Prozession hintereinander laufen die alle mit dem Fahrpersonal vorne weg und zeigt ihnen, wo es rausgeht.
Dass eine Evakuierung ruhig und geordnet abläuft, das ist deshalb so wichtig, da die Schienen und Teile der U-Bahn selbst unter Strom stehen. Kommt man damit in Kontakt, kann man sich schwer oder sogar tödlich verletzen. Der 25-Jährige, der in der Nacht zum Montag einen Stromschlag erlitt, hatte Glück, war nicht in Lebensgefahr, musste aber im Krankenhaus behandelt werden.
750 Volt Gleichstrom ist ja wirklich lebensgefährlich. Die muss abgeschaltet sein, sonst darf so eine Evakuierung gar nicht stattfinden. Dennoch befindet sich an den Fahrzeugen immer so eine sogenannte Kondensatorspannung, die wirklich hoch genug ist, um Stromschläge sich noch abzuholen.
Der genaue Ablauf der Ereignisse aus der Nacht zum Montag muss noch ermittelt werden. Ob eine Evakuierung überhaupt geplant war oder die Bahn nicht bald hätte weiterfahren können, ist nicht klar. Fest steht, dass Menschen unkontrolliert auf die Gleise gelangten, war extrem gefährlich. Die BVG arbeitet den Fall jetzt auf.
Soweit unsere Reporterin Ann-Christine Schenten. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.